redet, ist nicht tot.
Neulich sagte ich noch, dass ich nicht verstehe, was da gerade in der Ukraine im Allgemeinen und auf der Krim im Besonderen passiert. Aber es muss ja nicht so bleiben. Ein wenig Licht in mein Dunkel bringen kann vielleicht Denis Trubizkoi. Der ist 20 Jahre alt, ukrainischer Staatsbürger, ethnischer Russe, lebt in Sewastopol, das ist auf der Krim, und ist Journalist. Hallo Denis.
Hallo Holger. Ich muss sagen, dass ich nicht mehr 20, sondern von 21 Jahren geworden bin.
Verdammt.
Eigentlich habe ich heute Geburtstag.
Oh!
Ja, dieses kleine Korrektur mache ich ganz gerne.
Alles Gute zum Geburtstag.
Danke.
Hast du eine Amazon-Wunschliste, wo die Leute dir Geschenke klicken können?
Noch nicht,
okay. Dennis, was ist da los in der Ukraine? Vielleicht fangen wir bei der Ukraine an oder fangen wir auf der Krim an? Wo fangen wir am besten an?
Ich glaube, wir fangen mit der Ukraine an.
Okay.
Die Lage, die jetzt in der Ukraine entstanden ist, das ist vielleicht die größte geopolitische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg insgesamt auf der Welt. Also das alles hat nicht nur mit der Ukraine zu tun. Aber natürlich, ja, es passiert hier bei uns, und das ist natürlich ja relativ schwierig, vor allem ja für die Leute, die hier wohnen, wie ich zum Beispiel.
Das fühlt sich von meiner Warte aus nicht an wie eine große geopolitische Krise, sondern wenn ich das so betrachte, denke ich die ganze Zeit immer, ja, ihr rasselt da alle mit dem Säbel, jetzt kriegt ihr euch mal wieder ein und dann machen wir wieder ganz normale Politik. Was macht die Krise so groß?
Vor allem würde ich sagen, das Interesse Russlands, und dieses Interesse war für mich ja nicht das, was ich vorhersehen könnte. Also das war, die Aktionen, die jetzt Russland macht, die waren für mich ja nicht vorauszusehen. Das war für mich sehr überraschend, also aus meiner geopolitischen Sicht. Mhm. Und deswegen ist die Lage ja wirklich relativ schwierig geworden. Es gibt sehr viele Interessen, die jetzt in der Ukraine stecken. Nicht alles kann ich verstehen, nicht alles können ja auch die Leute, die ja hinter Putin oder hinter der neuen ukrainischen Regierung stehen, verstehen. Weil es geht um Geld, es geht um Gas, es geht um die Macht. Es geht um die Macht in Europa, und das sind die Zusammenhänge, die für einen einfachen Menschen, auch für einen Ukrainer, ganz schwierig zu verstehen sind. Vor allem, weil dieses Spiel, ja, wir sind alle nur Zuschauer hier. Also hier auf der Krim, hier in der Ukraine. Also ich würde sagen, auch die Regierung der Ukraine ist nur ein Zuschauer in diesem Spiel, und das macht die Lage so schwierig und so außerordentlich.
Warum ist die Ukraine, also die ukrainische Regierung, nur ein Zuschauer? Die ist doch die Regierung.
Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, weil es gibt sehr viele Zusammenhänge, die für uns nicht sehbar sind. Also wer finanziert das Ganze? Welche Interessen da stecken? Ich kann das nicht behaupten, aber ich gehe davon aus, dass in der Regierung, die wir jetzt in der Ukraine haben, große amerikanische Ölkonzerne ein Interesse haben und auch diese Regierung irgendwie sponsieren. Das kann ich ja hundertprozentig nicht behaupten, aber es sieht danach aus, dass das so ist. Und es gibt diese ja Gasölprobleme, die hier irgendwie ja zusammengehangen sind. Und die sind ja wirklich ganz schwierig zu erklären. Und deswegen spielt die Regierung natürlich eine Rolle. Aber man spielt auch mit dieser Regierung.
Warum sollten sich Ölkonzerne für die Ukraine interessieren? Ich dachte, die Ukraine muss importieren, ihre Rohstoffe.
Das ist auch für mich eine interessante Frage. Das war auch für mich eine Überraschung. Es gibt Plätze in der Ukraine, wo man Gas sozusagen erreichen kann. Mhm. Und es gibt einen Kampf mit Russland. Wie dieser Kampf richtig aussieht, das kann ich ehrlich gesagt so einfach nicht einschätzen, weil das ein komplett anderes Bild ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also schwer zu sagen. Letztes Jahr haben zwei große Ölkonzerne aus der USA einen Vertrag mit Viktor Janukowitsch eigentlich unterschrieben, um hier Gas zu produzieren, hier in der Ukraine. Und danach ging etwas schief. Was wirklich schiefgegangen ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Sieht so aus, dass Russland auch damit nicht ganz zufrieden war. Und dieser Gaszusammenhang ist ganz wichtig in der Situation, die jetzt in der Ukraine entstanden ist, aber ist eigentlich nicht das Wichtigste. Also wenn wir insgesamt, wenn wir über die Ukraine selbst sprechen, ist sehr wichtig, wenn wir über die Ukraine als geopolitisches Land sprechen. Also die Geografie sagt uns ja, wo die Ukraine liegt. Die Ukraine liegt ja zwischen EU und Russland. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wir wissen ja, dass es gibt ja Länder wie zum Beispiel ja Rumänien und so weiter, die schon NATO-Länder sind. Damit ist auch Russland nicht zufrieden. Und ja, die Ukraine hat natürlich dieses Schicksal ja in diesem geopolitischen Spiel nur ein kleiner Spieler zu sein, aber trotzdem ganz große Bedeutung zu haben. Das war immer so, das wird immer so bleiben und deswegen macht die Krise um die Ukraine umso wichtiger und umso schwieriger.
Tatsächlich, die Ukraine hatte das Problem früher schon. Also die war immer so ein Pufferland zwischen West und Ost.
Ja, ganz klar. Das war immer so. Und das Problem ist eigentlich ja, dass wie die Ukraine selbst, dass das ein Land ist, das nur 23 Jahre existiert als Land. Und die Menschen haben auch nicht die Erfahrung, wenn man eine demokratische Stadt aufbaut. Und deswegen ja, es ist auch gesellschaftlich relativ schwierig, diese Prozesse, die jetzt hier entstanden sind, zu kontrollieren. Die Lage ist so, dass wir heute nicht wissen, was morgen passiert und überhaupt nicht wissen, was übermorgen passiert.
Ist es denn sicher auf den Straßen?
Bei mir in Sevastopol relativ sicher, für die einfachen Menschen, für die Journalisten nicht ganz. Und das meine ich ganz ernst. Also es gibt viele Geschichten mit meinen Kollegen, die mir nicht wirklich gefallen. Aber insgesamt ist es bis jetzt und heute relativ sicher auf der Straße.
Findet das, was also diese Maidan-Revolution, findet die eigentlich nur in der Hauptstadt statt oder ist die übers gesamte Land, hat die sich übers gesamte Land ausgebreitet?
Ja, über das gesamte Land würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich Demonstrationen. Also wir müssen ganz klar sagen, dass die Ukraine jetzt und heute kein wirklich geeinigtes Land ist. Also es gibt Westukraine, West- und Zentrum, westliche und zentrale Ukraine, würde ich sagen, und es gibt Südostukraine. Und das ist ein Problem, das eigentlich geschichtlich erklärbar ist, weil das immer so war seit dem 16., 17. Jahrhundert, dass ein Teil der Ukraine, ich vereinfache das sehr, damit die Zuhörer das besser verstehen. Aber das war immer so, dass ein Teil der Ukraine in Polen war und ein anderes Teil der Ukraine in Russland war.
Ja.
Und das ist schon seit 17. Jahrhundert so. Und deswegen ist es ja sind diese mentale Unterschiede zwischen beiden Teilen der Ukraine entstanden. Diese Unterschiede sind ganz schwierig zu lösen, das verstehst du, das verstehen auch die Zuhörer, aber man hat natürlich das versucht und das funktioniert, aber das ist ein Prozess, der relativ schwierig ist und lang ist und diese Unterschiede sind nicht eigentlich in 23 Jahren zu vergleichen. Deswegen gibt es ja dieses auch geopolitisches Problem jetzt. Das ist auch ein Kernpunkt. Deswegen ist es viel einfacher, die Situation insgesamt zu stabilisieren. Aber ich muss sagen, dass seit dem Beginn der Maidan-Revolution ist die Lage insgesamt so geworden, dass die Unterstützer der Linie, die auf dem Maidan präsent wurden, war auch im Osten. Es gibt viel mehr Leute, die diese Idee unterstützen. Deswegen kann ich so sagen.
Welche Idee ist das konkret?
Das ist insgesamt eine Idee der Ukraine. Das ist nicht das, was die deutschen Medien ein bisschen falsch interpretieren. Das ist die Tatsache, dass die Ukrainer, die auf dem Maidan gekommen sind, für die EU sind.
Ja.
Das ist nicht, nicht die richtige Interpretation. Deswegen hier müssen wir ein bisschen ja in der Geschichte der Maidan-Revolution eingehen. Also die Maidan-Revolution hat am 21. November begonnen. Und das war wirklich ein Protest gegen die Entscheidung der Regierung, die Verhandlungen zum EU-Abkommen, zum EU-Assoziierungsabkommen auf Eis zu legen. Das hat ja 7-8 Tage gedauert. Das war ja eine relativ große Bewegung, aber das war ja sozusagen der Vorspann der Revolution. Die richtige Revolution begann am 30. November. Ja, die Polizei hat in der Nacht von 29. auf 30. November ja, die Studenten, die auf dem Maidan geschlafen haben, es gab ja etwa 300, 400 Menschen, die dort ja um 4 Uhr nachts waren. Die Polizei hat, hat diese Leute gestürmt und am 30. November kamen etwa 600.000, 700.000 Menschen auf die Straßen in Kiew. Und das war schon nicht mehr für die EU. Das war für eine gerechte Ukraine, für eine demokratische Ukraine und was, was am wichtigsten ist, für eine Ukraine, wo die Menschenrechte auf dem ersten Platz stehen. Also die Menschenrechte, das war der wichtigste Punkt, weil das, was man in der Ukraine in den letzten 1,5 Jahren von Janukowitsch und der Regierung von Janukowitsch gesehen hat, das hatte schon nichts mit den Menschenrechten. Also die Menschenrechte war der wichtigste Punkt.
Mhm.
Also die Leute, die am 13. November auf dem Maidan standen, die haben vor allem für eine gerechte Ukraine gestanden, für eine, ja, sage ich mal, europäische Ukraine, aber im Sinne demokratische und nicht im Sinne
an die EU angeschlossen oder, ja. Oder okay.
Ja, also das war wichtig. Also das war nicht für die EU und gegen Russland, sondern für die Ukraine, mhm. sage ich.
Was ist aus dieser Revolution geworden bisher?
Ach, gute Frage.
Danke.
Siehst du auch selbst? Ja, also diese demokratischen Prozesse, die jetzt in der Ukraine entstanden sind, die sind natürlich ganz schwierig zu kontrollieren, weil die Lage ist natürlich äußerst ernst. Und es wäre vielleicht möglich, die Lage ja irgendwie ruhig zu lösen, wenn es Russland nicht gäbe. aber ja, was ist geworden? Es ist eine Situation geworden, die noch schwieriger ist als vor der Revolution. Das ist natürlich schade, weil was ist der Grund, dass es so geworden ist?
Mhm.
Vor allem die Fehler von Janukowitsch selbst. Er hat wirklich wahnsinnige politische Fehler gemacht, die für mich ganz schwierig zu erklären sind. Also es gibt Dinge, die aus meiner Sicht einfach dumm aussehen. Das hat die Situation so verschlechtert, dass ja die Ruhe nicht eingekehrt worden ist.
Mhm.
Und Russland hat das genutzt. Wozu, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß wirklich nicht, warum Russland das geplant hat, weil das mit meinem geopolitischen Sicht sozusagen nichts zu tun hat. Also kann das nicht ganz erklären. Deswegen ist die Lage jetzt so destabilisiert. Also die Regierung, die neue Regierung hat natürlich nicht die ganze Macht, nicht die ganze Kraft, um die Situation in den eigenen Händen zu haben. Und das hat man von außen genutzt.
Was hätte Janukowitsch denn besser machen können?
Ja, also der Grundfehler war natürlich die Nacht von 29. auf 30. November, weil das war so, dass diese Welle der Euromaidan-Revolution, keine Revolution, war es eigentlich einfach Demonstrationen, Demonstrationen und Demonstrationen, das war alles ganz friedlich. Und das war, die Welle ist fast schon zum Ende gegangen. Wozu dieser Sturm? Also er hätte ruhig ein paar Tage warten können, dann wäre es zu Ende gegangen und nichts mehr. Und das sage ich ganz ernst. Also das war der erste Fehler. Der größte Fehler, den Janukowitsch vielleicht je gemacht hat.
Dass er nervös geworden ist sozusagen.
Ja, aber es ist nur der erste Fehler in der Reihe der Fehler, die Janukowitsch gemacht hat, weil die zweite Protestwelle war auch fast bis zum Ende, Mitte Januar. Aber ja, es war so, dass ja, das war keine Gefahr wirklich für das Regime Janukowitsch mehr. Und in dieser Zeit hat man für die sogenannten Gesetze vom 16. Januar gestimmt. Das ist ja eine relativ bekannte Geschichte. Ja, mit den Gesetzen der Ukraine war die Art und Weise, wie für diese Gesetze gestimmt worden ist, nichts zu tun. Und auch die Gesetze selbst waren ja so, ja, da waren ja zum Beispiel irgendwelche Demonstrationen verboten. Mhm. Auch ja, für die journalistische Lüge könnte man ja schon im Knast kommen. Mhm. Was ja in der Ukraine ja so ist, dass man fast alles als Lüge interpretieren kann in unseren Gerichten und so weiter. Und das hat die erneute Welle des Protestes aufgefordert. Also er hat immer die Entscheidungen getroffen, die nicht wirklich klug waren. Also es sieht wirklich so aus, als ob er im Ernst immer das so machen wollte, um die Situation noch mehr zu eskalieren.
Und ja, warum könnte er ein Interesse daran gehabt haben, die Situation zu eskalieren? Ist er doof?
Keine Ahnung, wirklich. Ich hätte das ganz gerne selbst gewusst. Also Viktor Janukowitsch ist natürlich so eine Figur, ja, zu sagen, dass er richtig klug ist, das werde ich mir nicht zutrauen. Er spricht wahnsinnig schlecht, egal ob Russisch oder Ukrainisch, wirklich wahnsinnig schlecht. Er war schon zweimal im Knast, in den Jugendjahren. Seine Methoden, das Land zu regieren, sind sehr zweifelhaft. Ja. Und ob er unabhängig ist, ob er keine Marionette ist, das ist auch eine sehr gute Frage. Deswegen, ja.
Wessen Marionette?
Gute Frage, noch eine gute Frage. Heute ist er hundertprozentig die Marionette von Moskau. Mhm. Heute. Vielleicht, weil er schon keine andere Wahl hat. Es ist auch klar, ja. Er ist nach Russland geflohen und jetzt kann Russland so Janukowitsch nutzen, wie Russland eigentlich will. Aber ob er vorher eine Marionette von Moskau war, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es gibt viele Dinge, die dafür sprechen. Mhm. Könnte so sein. Aber er hat in seinen Außenpolitik ja in den letzten 3 Jahren auch mit diesem EU-Assoziierungsabkommen geliebäugelt. Weißt du was, für die Ukraine ist es ja mit diesem geopolitischen, ja, dass man zwischen EU und Russland liegt, das war wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Entweder gehen wir ja in die EU-Richtung oder gehen wir in die Russland-Richtung sozusagen, oder sind wir ja sozusagen unabhängig und neutral. Mhm. Und Janukowitsch hat in diesen 3, 4 Jahren mit der EU und mit Russland geliebäugelt, keine richtige Entscheidung getroffen.
Hat er darauf gewartet, wer ihm das bessere Angebot macht?
Würde ich so sagen.
Ah ja.
Würde ich sagen.
ein bisschen dämlich, so als Staatschef, naja.
Ja, aber Janukowitsch ist natürlich, ja, man kritisiert oft, in Deutschland kritisiert man oft die Politiker, aber eure Politiker sind gut ausgebildet und machen solche Dummheiten nicht. Es gibt kaum einer Politiker in Deutschland, der so schlecht ausgebildet ist als Janukowitsch. Das ist bei euch unvorstellbar. Und bei uns ist der Janukowitsch Staatschef geworden. Hm. Warum ist er Staatschef geworden? Das kann ich dir auch erklären. Weil 2003, 2004 haben die Oligarchen, also es gab damals einen Präsident Leonid Kuchma, und sein zweiter Amtstermin war schon fast am Ende gegangen, und die Oligarchen, die hinter dieser Machtgruppe standen, Janukowitsch war damals Ministerpräsident, eigentlich kein schlechter. Als Ministerpräsident war er eigentlich in Ordnung, weil Kuchma alles regiert hat und Janukowitsch einfach ja als so eine technische Figur war. Und die Oligarchen haben entschieden, okay, Janukowitsch ist eine Kandidatur, die ist eigentlich schwach. Wir können unsere Ideen durchsetzen, wir können alles durchsetzen, was wir wollen. Aber am Ende ist Janukowitsch unkontrollierbar geworden. Also diese wichtigen Oligarchen, die damals für Janukowitsch ja die Stimme abgegeben haben, sozusagen, hatten in den letzten 5, 6, 7 Monaten keinen Einfluss mehr an Janukowitsch. Ein Beispiel dafür ist Rinat Akhmetov, der vor allem als Schachtar-Besitzer, also FC Schachtar Donetsk, als Schachtar-Besitzer bekannt ist. Er hat eine wahnsinnig, also in der Regionenpartei, das ist die ehemalige Partei von Janukowitsch, das ist die größte Partei im ukrainischen Parlament. Er hat eine Gruppe in, sozusagen, die er kontrolliert in dieser Partei, in dieser Fraktion. Und das sind 53 Menschen. Das ist eine richtig große Gruppe. Aber auch er konnte sich nicht durchsetzen, auch er konnte ja Janukowitsch nicht, nichts sagen. Also er war völlig unkontrollierbar.
Und das heißt, Janukowitsch ist also größenwahnsinnig geworden.
Ja, sieht so aus, wirklich. Und ja, sie haben ja selbst diese Entscheidung 2004 getroffen, auf Janukowitsch zu setzen. Und jetzt haben sie alle Probleme damit. Große Probleme, die größten Probleme, die man ja vielleicht sich vorstellen kann.
Und jetzt ist Janukowitsch weg. Die Ukraine hat eine neue Regierung. Und diese Regierung hat die überhaupt irgendeinen Rückhalt? Das Militär, die Polizei, die Bevölkerung? Die Oligarchen?
Das, was wichtig ist, ja, dass also diese Maidan-Revolution war nicht für die Politiker. Also die Menschen, die auf dem Maidan standen, die hatten sowohl von der Macht als auch von der Opposition, ja, sie halten einfach nichts von den Leuten, die jetzt da in die Macht gekommen sind. Also über einen richtigen Rückhalt der Menschen kann nicht die Rede sein. Ich muss aber sagen, dass ja zum Beispiel der heutige Ministerpräsident, Premierminister Arseniy Yatsenyuk, ja ein gut ausgebildeter Junge ist, spricht wahnsinnig gut Englisch, was mir wirklich gefallen hat. Also warum hat mir das gefallen? Weil das ja auch ein Zeichen der Ausbildung ist. Das ist ganz wichtig. Also die ukrainischen Politiker haben ja, also Yatsenyuk ist eigentlich in den letzten Tagen in Washington, hat sich mit Obama, mit Kerry, mit Biden getroffen, hat dort ja alle Pressekonferenzen auf Englisch gehalten, hat mir wirklich gefallen. Der ist ein kluger Junge eigentlich, der ist nur 40 Jahre alt. Man sagt, er ist ein bisschen ja zu wenig charismatisch sozusagen. Aber trotzdem, ja, in wirtschaftlichen Fragen ist er gut, hat auch Autorität, also als Wirtschaftsexperte sozusagen. Aber insgesamt, die Regierung lässt viele Fragen offen und richtige Unterstützung hat die nicht immer. Also ich meine in den Strukturen, in allen Organen. Deswegen ist es jetzt natürlich wahnsinnig schwierig. Vor allem, ja, die Probleme sind vor allem im Osten da, wo der Einfluss dieser Regierung ja schwacher ist als im Westen. Also im Westen gibt es tatsächlich keine Probleme, aber im Osten ist die Situation ja, sagen wir mal, relativ schwierig.
So, jetzt habt ihr diese Übergangsregierung und eigentlich hätte ja jetzt, ne, eigentlich hätte ja jetzt alles irgendwie nett werden können. Wir hätten halt jetzt Wahlen gemacht und dann wäre irgendwie was passiert. Und stattdessen hat sich aber aus irgendeinem Grund die Krim destabilisiert. Was ist da passiert? Also wie destabilisiert sich so eine ganze Region? Also ich stelle mir das halt immer vor, als würde jetzt auf einmal Berlin von der Bundesrepublik unabhängig werden wollen.
Die Frage ist natürlich sehr interessant. Vor allem möchte ich natürlich der theoretische Teil dieser Situation ja ein bisschen ansprechen, weil ich komme selbst aus Sevastopol, ich komme aus der Krim, bin hier geboren, schon in der Ukraine. Und die Strategie, die Russland auf der Krim immer hatte, das war, falls wir die Schwarzmeerflotte in der Ukraine haben, greifen wir die Ukraine nicht an. Das ist eine interessante Strategie, ich erkläre das mal.
Ja, ich habe mich nämlich nicht verstanden.
Also es gibt zwischen Russland und der Ukraine gibt es viele Verträge natürlich, aber der wichtigste Vertrag ist der sogenannte Große Vertrag, der 1997 unterschrieben worden ist. Und dieser Vertrag ist untrennbar mit dem Vertrag der Basierung der Schwarzmeerflotte, der auch 1997 unterschrieben worden ist.
Das heißt, das ist der wichtigste russische Schwarzmeerhafen liegt auf der Krim.
Ja, das stimmt. Okay. Und warum ist das so wichtig? Also wenn die Schwarzmeerflotte nicht mehr in der Krim da ist, dann ist der große Vertrag annulliert. Mhm. Also da kann Russland mit der Ukraine alles machen, was es will. Und das ist ganz wichtig. Das hat Russland in eine unglaublich angenehme geopolitische Lage in der Ukraine gebracht, in die Lage, die tatsächlich ausschließt, dass die Ukraine zum Beispiel ein Mitglied der NATO wird. Mhm. Es gab vorher in der Ukraine einen Präsidenten namens Viktor Juschenko nach der Orangenen Revolution. Mhm. Er war, so sagen wir mal, pro-westlich. Er hat immer für NATO geplaudert. Das war eine der wichtigsten Ideen seiner Politik. Aber er hatte nichts dafür gemacht und er konnte nichts machen, weil es gibt diese Verträge zwischen Ukraine und Russland. Und das hat Russland in so eine Position gebracht, egal welche Regierung in Kiew sitzt, hat Russland praktisch in den geopolitischen Fragen die Ukraine unter Kontrolle. Für die Ukraine war diese Basierung aber auch wichtig, weil das ein Zeichen war, dass Russland nicht angreift. Ich glaube, das ist für dich auch verständlich. Also wenn
absolut,
das
war, na klar.
Klar. So ein Stabilisierungsfaktor sozusagen. Ja. Und die Frage ist, warum Russland sich entschieden hat, diese geopolitische Lage, die völlig angenehm war, zu ändern. Das ist eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt eine eindeutige Antwort nicht geben kann. Das ist eine sehr, sehr wahnsinnig interessante Frage.
Hast du anstatt einer Antwort vielleicht eine Verschwörungstheorie?
Ja, wir haben natürlich viel diskutiert, auch mit den Leuten, die an der Schwarzmeerflotte arbeiten. Das ist normal. Ja. Ich habe viele Freunde, die dort entweder dort arbeiten oder die Kinder sind derjenigen, die dort arbeiten. Wir haben wirklich keine, sagen wir mal, eindeutige Antwort, wofür. Ist natürlich die Krim eine spezielle Region. Ist nur 1954 ukrainisch geworden, in der Zeit in der Sowjetunion, ist mehrheitlich von den Russen bewohnt. Ich bin auch, wie du schon angesprochen hast, ich bin auch ethnischer Russe. Es kann man natürlich sagen, dass Russland die Krim zurück will, weil einfach das russische Land sozusagen. Aber das ist natürlich eine Erklärung, eine Kindergartenerklärung, sage ich mal. Weil solche Leute, ich bin fast davon überzeugt, dass solche Leute wie Putin so über die wichtigen geopolitischen Fragen einfach nicht denken. Die Frage ist.
Aber was bedenkt Putin denn dann?
Ich weiß es nicht ganz.
Also, aber nicht Geopolitik, ist das zu groß für ihn?
Weißt du was? Die Schwarzmeerflotte basiert in Sevastopol. Aber die Krim ist wahnsinnig von der Ukraine abhängig. Ich meine, Elektrizität, Wasser und so weiter, das alles kommt aus der Ukraine. Mhm. Die Entscheidung 1954, Krim an der Ukraine sozusagen zu schenken. Das war eine vor allem wirtschaftliche Entscheidung. Mhm. Und jetzt wird die Krim einer der dotiertesten Regionen Ukraine, also bringt eigentlich kein Geld und man muss viel für die Krim Geld abgeben. Der wird für Russland wahnsinnig teuer sein und bringt eigentlich fast nichts. Also es gibt Den Einfluss auf die Krim hat Russland nicht verloren. Also ja, und über den Verlust der Einfluss mit der Schwarzmeerflotte in Sewastopol kann überhaupt keine Rede sein. Und man hatte faktisch die Krim gehabt, faktisch, obwohl es in der Ukraine war. Man hatte die Krim unter Kontrolle. Mhm. Und man hat dafür fast nichts gezahlt im Vergleich, ja, wenn natürlich wird die Krim wahnsinnig teurer, wenn er zu Russland anschließt. Also jetzt muss Russland nur für die Schwarzmeerflotte zahlen. Das ist auch nicht die ganz große Zahl. Deswegen ist diese Strategie für mich nicht wirklich ganz verständlich. Und das ist, es ist eine Seite der Frage. Die andere Seite der Frage, ich habe über den großen Vertrag gesprochen. Mhm. Es gibt noch einen ganz wichtigen Vertrag, das ist der Budapester Memorandum 1994 unterschrieben. Mhm. Ja, das heißt, dass ich weiß nicht ganz, wie es auf. Also die Ukraine hat die Atomwaffen abgegeben, damit Russland, Großbritannien und die USA der Ukraine die Sicherheit sozusagen schenken. Um zu Verständnis beizutragen, 1994, die Ukraine ist das Land mit dem drittgrößten Atompotenzial auf der Welt. Das ist ein sehr wichtiger Vertrag im Völkerrecht insgesamt. Und jetzt bricht Russland den großen Vertrag und den Budapester Memorandum. Das kann gravierende Folge für Russland haben. Sehr wahnsinnige Folgen. Kannst du dich vorstellen? Also die ganze Atomsystem der Welt ist eigentlich zerbrochen jetzt. Das heißt, dass alle ähnlichen Verträge, die unterschrieben worden sind, nichts wert sind. Und das ist für Russland, ja, also wozu er das macht, schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt entweder einen genialen Plan oder ist er wahnsinnig geworden.
Also du hältst es tatsächlich für möglich, dass Putin einfach nur trollt, dass der einfach nur auf die Kacke hauen will, ohne irgendwie ein mittel- oder längerfristiges politisches Ziel zu verfolgen?
Das will ich nicht glauben.
Also Angela Merkel hat ja zum Beispiel auch gesagt, der hat jeglichen Zugang zur Realität verloren oder irgendwie sowas. Ich kriege das Zitat jetzt leider nicht mehr genau hin.
Ja, sie hat das an Barack Obama gesagt.
Ja.
Weißt du was, ich habe auch das Gefühl, dass er, ich kann... Ja, erstmal kann ich dir sagen, was ich persönlich denke, für die Situation insgesamt. Ich glaube, dass die Ukraine-Strategie wurde in Moskau Anfang Januar gestartet. Es gab eine Strategie, die damals etwa zwischen 10. und 20. Januar entstanden worden ist. Ich glaube, sie wurde Mitte Februar drastisch verändert. Und die Krim-Strategie wurde auch schon mehrfach verändert. Ich habe das Gefühl, dass insgesamt ja die Linie von Moskau, das ist eher, es gibt keinen echten Plan, was man macht. Es ist eher Improvisation. Also man improvisiert oder man versucht zu improvisieren. Und deswegen über mittelfristige und langfristige Ziele ist es in diesem Fall ganz schwierig zu sprechen. Ich möchte hier noch ein Ding ansprechen. Also mir hat's wirklich nicht gefallen, das was Mustafa Dzhemiliew gesagt hat. Mustafa Dzhemiliew ist der langjährige Führer der Krim-Tataren und der Abgeordnete des ukrainischen Parlaments. Der hat ein 30-minütiges Gespräch mit Putin gehabt und er hat gesagt, ja, ich bin überrascht. Also ich habe gedacht, dass die Staatsoberhäupter mit anderen Begriffen sprechen. Und Putin hat genau das gesagt, was man schon aus dem russischen Fernsehen weiß. Diese Aussage von Dzhemiliew hat mir nicht gefallen, hat mir nachdenklich gemacht, weil, ja, weißt du was, also man sagt ja, das Ende des Diktators ist genau dann, wenn er seine eigene Propaganda glaubt.
Ja, und das vielleicht, und so sieht Putin gerade aus, oder was?
Ja, das sieht so aus. Das sieht so wirklich aus und das ist brandgefährlich. Brandgefährlich nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa und für die ganze Welt.
Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Also so verrückt irgendwie einen Krieg vom Zaun zu brechen, wird Putin doch nicht sein.
Ja, das glaube ich auch, theoretisch. Praktisch haben wir militärische Truppen der Russen, die auf der Grenze der Ukraine stehen, die kampfbereit sind. Ja, man sagt natürlich, dass das ein Manöver ist. Ob es ein Manöver wirklich ist, das kannst du ja selbst glauben, selbst einschätzen. Also entweder man übt den Druck aus oder plant man einen Angriff auf die Ukraine.
Aber warum, also warum sollte der die Ukraine angreifen? Da gibt es doch nichts zu holen, außer dass er ein Zeichen setzen könnte. Aber
theoretisch gibt es was zu holen, ja, zum Beispiel in Donetsk oder in Luhansk, also in diesen Regionen, wo es um die Kohle geht. Aber, ja, aber das braucht eigentlich.
Die hat Russland doch selber.
Ja, das verstehe ich. Also ich meine einfach theoretisch, wozu er das braucht, das ist die beste Frage, die man eigentlich ja stellen kann. Also über Gas habe ich schon gesprochen, also es gibt hier amerikanische Interessen, die relativ stark sind. Vielleicht kann es auch ein Grund sein, aber das ist keine, weißt du was, das ist keine Erklärung, die wirklich ja stimmt. Wirklich passt. Also das, was ich in den letzten 2, 3, 4 Tagen mache, das ist, dass ich ständig nachdenke, wozu das Putin braucht. Ich analysiere Dinge noch einmal und noch einmal und ich versuche es zu verstehen und einen Grund zu finden. Und ehrlich gesagt, kann keinen. Also das ist, geopolitisch ist das dumm. Also verstehst du, Russland bekommt Territorien der Ukraine. Sagen wir mal, ja, Krim ist fast schon an Russland angeschlossen. Schwer zu sagen, ob es wirklich russisch wird, aber ja, das ist, ja, wenn Putin entscheidet, dass das nicht so sein sollte, wird das nicht so sein. Aber das liegt allein in Putins Händen. Also die Situation auf der Krim, das hängt nur von seiner Entscheidung ab. Also das ist, das in der Krim hat er gewonnen. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber okay, er bekommt Krim zum Beispiel.
Ja, aber er bekommt sie ja nicht, weil er will sie ja gar nicht, weil dann würde es ja viel mehr Geld kosten. Das
ja, also er bekommt nichts.
Er bekommt nichts, er bekommt Recht. Also er hat ein Zeichen gesetzt, sozusagen. Aber also du sitzt jetzt da auf der Krim rum, ja? Hast eine schwache ukrainische Regierung, hast einen planlosen Putin auf der anderen Seite und ihr sitzt jetzt dazwischen. Ja. Was macht ihr denn jetzt eigentlich?
Ja, ich persönlich, ich würde sagen, ich habe eine kleine Sinnkrise, vielleicht auch eine große Sinnkrise, weil, weißt du was, es ist ein bisschen schwierig, also ich bin in der Ukraine geboren schon, ich fühle mich fest als Ukrainer und ja, so einfach meine Heimat zu verlieren sozusagen, ist ein bisschen dumm, muss ich sagen.
Und es wäre für dich ein Heimatverlust, wenn du nicht mehr Ukrainer, sondern Russe wärst?
Ich hoffe, dass ich nicht Russe werde. Mhm. Das ist für mich relativ prinzipiell. Also ich weiß nicht, wie die Lage aussehen wird. Aber mein Einfallspunkt ist, dass ich ukrainischer Staatsbürger bleibe und den russischen Pass nicht annehme. Das ist für mich prinzipiell, weil ich ja einfach vor allem in den letzten Tagen dieses Gefühl bekommen habe, dass ich Ukrainer bin. Das ist für mich persönlich relativ wichtig.
Ja.
Aber für die Leute hier, das ist natürlich ein Feier. Ja, es ist ja Wahnsinn, was hier in Sevastopol passiert. Ich glaube, dass es in der gesamten Russischen Föderation weniger russische Fahnen gibt als allein in Sevastopol. Und ich habe das Gefühl, dass Russland die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat. Also von dem, was hier wirklich passiert. Also man feiert, man freut sich wirklich, man will nach Hause, man fühlt sich, man schätzt Russland als Hause ein. Das ist natürlich auch eine große Niederlage der Ukraine selbst. Also die Ukraine ist natürlich selber schuld, dass diese Situation entstanden ist. Also vor allem, weil es gab wirklich keine richtigen Versuche, die Krim richtig in die Ukraine zu integrieren. Das war ganz wichtig. Also die Integration der Krim in die Ukraine hat man völlig verpasst.
Wie hätte man das denn machen müssen?
Ja, vor allem wäre es schön, wenn es auf die Krim richtig starke ukrainische, aber russischsprachige Medien wären. Also das wäre wirklich ganz wichtig, also die Medien, die diese ukrainische Linie haben. Mhm. Weil hier in Sevastopol haben wir jetzt eine Situation, wo es vier Fernsehkanäle gibt, die aus Sevastopol senden, die in Sevastopol, aus Sevastopol stammen, und die sind alle wahnsinnig pro-russisch, also wahnsinnig. Auch die ehemalige staatliche Fernsehen, die hier in Sevastopol basiert, ist jetzt in dieser Krisensituation wahnsinnig pro-russisch geworden. Also wir sagen, ja, das russische Fernsehen ja sendet Propaganda, und das stimmt. Aber das, was man hier jetzt in Sevastopol sendet, das ist kein Propaganda, das ist eine offene Agitation. Das ist eine offene Agitation für Russland. Das hätte man besser lösen können. In 23 Jahren ist in Sevastopol eine Situation entstanden, wo alle vier Fernsehkanäle pro-russisch sind und offen für Russland agitieren. Ist das normal? Ich glaube nicht.
In Italien ist das ähnlich. Normal eigentlich nicht. Nee, ja, stimmt.
Also, ich verstehe. Du meinst vielleicht Südtirol, glaube ich.
Nee, aber in Italien gehört halt, kontrolliert Berlusconi das gesamte Fernsehen. Und ja, hat das gesamte Fernsehen kontrolliert und darum auch Italien im Grunde nach seinem Willen formen können. Also das passiert halt. Wenn nur eine Macht die Medien kontrolliert, dann passiert das. Das wissen wir, seit es Fernsehen gibt eigentlich. Ja,
ganz klar. Aber es ist einfach so, dass die Ukraine hätte diese Situation auf der Krim aus medialer Sicht vor allem viel besser lösen können. Weil ich muss konstatieren, dass der Informationskrieg auf der Krim verloren ist. Und so verloren ist, dass man das nicht zurückgewinnen kann. Das ist eine Frage. Die andere Frage und der andere Moment, den man besser lösen könnte, ist natürlich die ukrainische Kultur näher zu bringen für die Leute, die auf der Krim geboren sind. Also die halten immer noch die ukrainische Kultur für fremd. Und das ist ja das die ukrainische Sprache auch für fremd. Man hat eigentlich einfach nicht versucht, ja, das so zu leisten, das so zu meistern, dass man diese ukrainische Kultur richtig in die russische Kultur der Krim integriert. Warum hat man das nicht gemacht? Warum hat das nicht geklappt? Weil man das einfach nicht gemacht hat. Also es gab kein Konzept, es gab keine Idee, keine Linie. Und deswegen muss jetzt die Ukraine das Lehrgeld für diese Fehler zahlen.
Ihr werdet jetzt eine Volksabstimmung machen?
Morgen.
Morgen, dabei wird was rauskommen?
70% für Russland.
Und damit geht die Krim dann automatisch an Russland, oder was wird dann passieren?
Eigentlich nicht. Das Krimische Parlament hat eine Resolution für Unabhängigkeit erklärt. Das heißt, dass wenn man am 6. März für Russland stimmt, das heißt, dass die Krim automatisch eine unabhängige Stadt wird und den Antrag für den Anschluss an Russland angibt. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass Krim an die Russische Föderation wirklich anschließt? Ich glaube ja. Also das ist ich habe einfach diese Signale bekommen. Es ist auch schwierig einzuschätzen, weil, wie ich schon gesagt habe, ich sehe keine klare Linie und keinen richtigen Plan. Also Putin ja macht irgendwelche Dinge, aber er lässt den Rückweg offen. Für sich immer. Das ist auch ein Rücken. Ich glaube, dass man nicht so direkt anschließt. Das ist auch ja ein Versuch, ja, für irgendwelche außerordentliche Situationen einen Rückweg zu haben. Wenn wir theoretisch ansprechen, wenn wir theoretisch die Situation ansprechen, dann hat die Staatsduma am 21. März eine Abstimmung. Es gibt einen Gesetz dort, der den Beitritt der Regionen der anderen Städten vereinfacht. Und das könnte, also der Anschluss an Russland könnte am 21. März folgen, theoretisch.
Und was machen dann so Leute wie du, die sich weigern, Russe zu werden, sondern Ukrainer bleiben wollen? Verlässt du dann deine Heimat?
Weiß ich nicht. Also ich habe in den letzten 6 Jahren als ukrainischer Journalist gearbeitet. Mein Arbeitssitz ist in Kiew, obwohl ich noch in Sevastopol wohne. Ich habe hier natürlich meine Familie. Ich habe auch vor, meine Uni zu beenden. Aber ja, es ist natürlich so, ich habe so geplant, dass ich im Januar, im nächsten Januar, im Januar 2015 auswandere, weil ich einfach nicht mehr hier zu tun habe, obwohl es meine Heimat ist. Vielleicht kann es schneller passieren, aber ja, ich fürchte natürlich das, was nach dem Referendum passiert. Schwer zu sagen. Also es gibt vielleicht einen Krieg, hoffentlich nicht. Ich hoffe das wirklich sehr, 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 sehr. Aber es kann einen Krieg geben.
Das zwischen wem? Zwischen der Ukraine und Russland? Nein.
Warum denkst du das so?
Russland ist viel zu groß und viel zu stark, also die Ukraine ist, weiß selber, dass sie zu schwach ist, um gegen Russland auch nur irgendetwas zu gewinnen. Und ich kann
ja, ich weiß.
Nicht, und ich glaube, Russland ist sich seiner Größe und seiner Stärke so sehr bewusst, dass sie ganz genau wissen, dass es, dass die würden ihr Gesicht auf die nächsten 100 Jahre verlieren, wenn sie die Krim wenn sie die Ukraine überfallen würden. Das ja. Ist ungefähr so wie, das ist wie weiß ich nicht, wenn eine Rockerbande einen Minderjährigen verprügelt. Sowas. Ich finde die Vorstellung total absurd, ehrlich gesagt.
Holger, weißt du, woher das Problem liegt? Das Problem ist, dass ich wahnsinnig überrascht worden war, dass man überhaupt diese Annexion der Krim versucht hat. Mhm. Das habe ich immer ausgeschlossen. Völlig, weil ich einfach die Strategie der Russland, die Strategie von Russland gegenüber der Ukraine wusste. Ich wusste das einfach, ja, dieses Ding, das ich dir erklärt habe, ja, mit den Verträgen und so weiter. Vor allem von den Menschen aus der Schwarzmeerflotte, die ich sehr gut kenne und denen ich vertraue und die diese Strategie auch ja erarbeitet haben. Und die alle waren überrascht. Und ich war wahnsinnig überrascht. Und jetzt kann ich nicht mehr ausschließen. Weil die Krimlage war für mich schon ein Nonsens.
Ja.
Und jetzt, wenn 150.000 der russischen Soldaten an der Grenze der Ukraine stehen und jetzt, wenn in Donetsk, in Kharkiv ja russische Provokationen gestern vorgestern gab und auch ja für das Wochenende sind die in Cherson, in Donetsk, ja auch in Kharkiv, in Odessa geplant und das und in der Lage, wo Russland ein Mandat der Föderationsrat hat, für Putin die Armeekräfte in der Ukraine einzusetzen, um die russischsprachige Bevölkerung zu schützen. Man kann behaupten, dass man diese Provokationen versucht, einen Grund an Russland zu geben, die Armeekräfte in der Ukraine einzusetzen. Und das so aussehen zu lassen, dass man die russischsprachige Bevölkerung und die russische Bevölkerung in der Ukraine schützen mit der Armeekräfte will. Kann ich nicht ausschließen. Also das, was man vorgestern in Donetsk und gestern in Kharkiv gesehen hat, das sah schlimm aus. Das war eine richtige pro-russische Provokation. Das hat das russische Fernsehen aber so interpretiert, dass das ja die für peaceful Russian demonstrators, sagen wir mal, ja, attackiert worden sind von den ukrainischen Nationalisten, was natürlich völliger Quatsch ist. Es ist ein Indiz. Anderes Indiz ist auch das, was mit den Medien in Russland passiert. Genau in den letzten Tagen. Also genau in den letzten Tagen hat man ja Es gab eine Nachrichtenseite, Lenta.ru. Das war die größte Nachrichtenseite in Russland, die meistgelesene. Die war unabhängig. Aber man hat die Chefredakteurin gefeuert, die diese Linie hatte, und einen Menschen angestellt, der von Kreml war. Danach hat man 4 Internetseiten blockiert, darunter auch 2 unabhängige Nachrichtenseiten und analytischen Seiten, also journalistische Seiten, und auch die Seiten von Garry Kasparov, das ist der frühere Schachweltmeister und der heutige Politiker, und der Live-Journal von Alexei Nawalny, das ist der führende russische Oppositionspolitiker. Das, was man jetzt mit den Medien in Russland macht, dieser Zusammenhang mit den Provokationen in der Ukraine, in den ostukrainischen Städten, also diese Manöver der russischen Armee an der Grenze der Ukraine, ich kann einen Krieg nicht ausschließen. Einfach, weil ich das nicht ausschließen kann. Ja. Ich will das ausschließen.
Ja, so geht es mir ja auch. Ich will es ja auch ausschließen. Also es kommt mir halt so absurd vor, aber wie du schon sagtest, es sind ja schon andere absurde Sachen passiert im Zusammenhang mit der Ukraine.
Weißt du was, also es gibt, wenn es eine klare Linie gegeben hätte, wenn man wusste, was Russland machen will, also eine gesamte Linie, ich meine nicht, dass wir den Plan wissen müssen, aber einfach diese Linie, dann hätte ich vielleicht auch gewusst, was ich machen soll. Also, und alle private Menschen sozusagen wussten vielleicht auch, welche Entscheidungen zu treffen sind. Und jetzt ist völlig unklar, wirklich völlig unklar. Was mich besorgt, sind auch ja, dass die in den Privatgesprächen sozusagen, die Journalisten kriegen, mit den russischen Soldaten. Also es ist schwierig natürlich, aber trotzdem ein oder andere spricht, vielleicht nicht von der Kamera, vor der Kamera, aber sonst. Und ja, die sagen, dass ja nach dem Referendum kann was auch in der Ukraine passieren, also in der Ostukraine. Und das macht mich wirklich Sorgen. Also, dass die Krim verloren ist eigentlich, das ist die Tatsache, die ich nicht akzeptieren will, aber die ich akzeptieren muss, weil das einfach so ist, wie es ist. Und das Wichtigste ist jetzt, dass man ja nicht diese Grenze übergeht und nicht in die Ukraine angreift. Das wäre Katastrophe. Das könnte katastrophale Folgen nicht nur für die Ukraine, nicht nur für Russland, sondern für die ganze Welt haben. Ja. Das könnte richtig einen dritten Weltkrieg provozieren, theoretisch.
Aber wo wäre das Schlachtfeld? Die Ukraine? Osteuropa?
Ich glaube, die Ukraine. Ist natürlich, klingt natürlich nicht schön für mich, aber ja, ich habe es schon gesagt, von Anfang an gesagt, dass das vielleicht die größte geopolitische Krise ist, die seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Du kannst es auch ganz gut verstehen, wenn du einfach ja siehst, ja, wie zum Beispiel ja Merkel oder Obama und so weiter reagieren, wie sie nervös sind, wie sie richtig nervös sind in den letzten Tagen. Also das alles, ja, Syrien, Ägypten und so weiter, das sind natürlich Dinge, die wichtig sind, aber die für, ja, also die Ukraine ist eine ganz andere Nummer. Ja. Es ist ein europäisches Land, ein ganz wichtiges geopolitisches Land. Und wenn es hier, ehrlich gesagt unvorstellbar, es gibt eine militärische Intervention im Zentrum Europas. Es gibt eine militärische Intervention im Zentrum Europas im 21. Jahrhundert. Das ist Wahnsinn. Und es gibt diese Intervention. Also die russische Armee ist in der Krim. Und die macht hier das, was sie will. Was ist das? Das ist natürlich das ist Wahnsinn. Also in Syrien kann alles passieren, aber in Europa, im Zentrum Europas, das ist Wahnsinn. Ein anderer wichtiger Punkt ist, warum ich die Politik ja hier, diese Linie von Putin nicht ganz verstehe. Sagen wir mal ganz theoretisch, nur theoretisch. Ich möchte das überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn es einen richtigen Krieg zwischen NATO und Russland gibt, das ist offenes Geheimnis, dass es wird natürlich keine Gewinner geben.
Natürlich nicht.
Aber Russland wird diesen Krieg verlieren. Das ist klar.
Und es wird keinen Gewinner geben, aber Russland wird den Krieg verlieren. Ja.
Ja, ja. Das wird so sein. Also kann man einfach die Ausrüstung und die Armees jetzt nur heute nicht vergleichen. Deswegen ist das die Schlüsselfrage. Auch ja, wenn es einfach so wäre, dass Russland so wahnsinnig starke Armee hatte, gegenüber der Ukraine, ja, gegenüber der NATO nicht.
Die Frage ist dann immer noch, ob die NATO bereit ist, ihre Truppen in Marsch zu setzen. Oder ob die NATO einfach sagt, okay, Putin, nimm die Ukraine, wir wollen hier unsere Ruhe haben.
Ja, ja.
Es könnte ja auch noch sein, dass die NATO euch einfach mal im Stich lässt.
Ja, das ist alles ganz schwierig, weil, weißt du was, warum ich diese Strategie von Putin auch nicht ganz verstehe. Also, warum ist eigentlich die Krim und Sewastopol 1991, 1992 ukrainisch geworden? Mhm. Ja, einerseits war das der Teil von der Ukraine in der Sowjetunion. Aber das sind alle diese juristischen Fragen, die waren ganz schwierig damals. Und Russland könnte ja durchsetzen, dass die Krim russisch wird, damals, 91, 92, 93, in dieser Zeit. Und diese Frage wurde mehrmals befordert sozusagen in der Staatsduma, also im russischen Parlament. Und die russische Führung damals unter Jelzin hat alle Fragen niedergelegt, es gab damals ein Integrationsprojekt namens SNG, also das heißt, weiß nicht ganz, wie es auf Deutsch heißt, aber ja, die Union der unabhängigen Staaten, so etwas, zwischen den ehemaligen Staaten,
GUS war das, ne?
Ja, ja.
Okay.
Damals war das ein großer Integrationsprojekt, der war eigentlich für die Ukraine gebildet. Man wollte eine Antwort auf diese europäische Gemeinschaft geben, sozusagen. Und das war ein Projekt, das für die Ukraine gegründet worden ist. Mhm. Deswegen hat man diese Frage mit der Krim, mit Sewastopol niedergespielt, damit die ukrainische Führung die Loyalität an Russland hat und an diesem Projekt. Nach 20 Jahren haben wir ein anderes Integrationsprojekt, das ganz ähnlich mit der SNG ist. Das ist die Zollunion. Mhm. Das ist auch ein Projekt, das praktisch für die Ukraine gegründet worden ist. Ohne Ukraine hat die Zollunion nichts wert. Ich habe immer gedacht, und alle Analytiker haben immer gedacht, Putin braucht die ganze Ukraine in der Zollunion. Und das ist auch logisch. Also, wenn es die gesamte Ukraine gibt, dann hat Putin auch den Einfluss auf die Westukraine. Mhm. Und ein Teil der Ukraine in der Zollunion, das ist ein bisschen dumm. Das braucht er nicht. Warum braucht er das nicht? Verstehst du? Theoretisch teilt sich jetzt die Ukraine. Es gibt Westukraine, weiß ich nicht, ob Ostukraine oder Russland. Die Ukraine, das heißt, dass die Ukraine nicht mit Russland unterschrieben hat. Das heißt, dass die Westukraine in die NATO geht. Mhm. Was absehbar ist, auch ohne der Krim wird die Ukraine in die NATO gehen. Mhm. Das ist völlig klar. Der Einzige, was die Ukraine gestoppt hat, war dieser große Vertrag. Ohne der Krim geht die Ukraine in die NATO.
Wäre das klug oder ist das klug, dass die Ukraine das macht? Oder wäre es vielleicht schlauer, einfach neutral zu bleiben?
Man ist neutral. Heute.
Und, ja. Guck, was du davon hast. Ja.
Ja, und kannst du, man ist wirklich neutral. Also, die Schwarze Flotte war dieses Jahr, die ist in der Ukraine. Aber das ist auch ein, wie ich schon gesagt habe, das ist ein Stabilisierungsfaktor sozusagen. Ja. Und man ist neutral und was geworden ist, kannst du selbst sehen. Mhm. Deswegen glaube ich schon, dass man das braucht. Und das ist seitens von der Seite der von Russland vielleicht nicht klug genug. Also wozu braucht man NATO an der Grenze? Das ist nicht eigentlich toll.
Nee. Also zumindest aus russischer Sicht nicht. Also aus meiner Sicht ist es halt egal, ob die NATO da steht oder nicht, weil wir machen sowieso nichts. Also die NATO wird sowieso Russland nicht angreifen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Putin da dann doch eine etwas pubertäre Sicht drauf hat und ernsthaft Angst hat vor irgendwas, wahrscheinlich vor Machtverlust oder so. Ja, welche Verantwortung an dieser ganzen Situation trägt eigentlich der Westen, also die NATO, die EU?
Großes. Das ist wirklich so, dass man gegenüber der Ukraine nicht immer, ja, weißt du was, ich habe sehr viel über die Europa nachgedacht, auch mit den Kollegen aus Deutschland, aus Österreich. Ich finde natürlich das Programm der Ostpartnerschaft, die EU, irgendwie falsch, weil ja, ich glaube, dass die Europa nur dann die 21. Jahrhundert überstehen kann, wenn die wirklich gemeinsam ist.
Ja.
Deswegen müsste man sich entweder stärker einzusetzen oder gar nichts zu machen. Oder gar nichts zu machen, würde ich so sagen, wirklich. Weil die Europa hat die Ukraine in diese EU-Sache vertieft, sozusagen. Und was dabei rausgekommen ist, wissen wir. Also entweder eine ernste Alternative, entweder etwas wirklich Ernstes, und das Assoziierungsabkommen ist natürlich nicht der Fall, also wahnsinnig viele Länder haben ein Assoziierungsabkommen mit der EU, auch Türkei, glaube ich. Wo ist die Türkei? Ist die Türkei in der EU? Glaube ich nicht. Und wäre gut, wenn es entweder ernster wäre oder gar nichts wäre. Und die Europa hat so gehandelt, wie sie es immer macht. Also, sage ich mal, ganz mild, ohne richtige Entscheidungen zu treffen.
Ja, das können wir gut.
Ja, das kann auch die deutsche Regierung sehr gut, unter Frau Merkel. Ich finde, dass einige richtige Entscheidungen gegenüber der Ukraine, das wäre gut. Also hätte man eine eindeutige Entscheidung getroffen. Aber da ist hier auch hier liegt auch ein Problem der Ukraine, dass in der Ukraine eine Entscheidung nicht getroffen worden ist. Die Ukraine hat sich nicht entschieden, welchen Weg sie geht. Also das ist vor allem die Entscheidung der Ukraine. Und eine Entscheidung gibt es eigentlich nicht. Und das ist ein Problem, ein großes Problem. Deswegen wäre es natürlich klasse, wenn die EU eine richtige Strategie, eine planhafte Strategie gegenüber der Ukraine hatte.
Gehabt hätte, oder? Jetzt ist es wahrscheinlich fast zu spät.
Zu spät, wirklich. Also, und du siehst eigentlich, was raus geworden ist. Also, wenn man liebäugelt sozusagen mit einem Abkommen und so weiter. Also, weißt du was? Die Europa hat meiner Meinung nach mit diesem Assoziierungsabkommen insgesamt in der Handlung einen Fehler gemacht, weil ich glaube, die EU hat gedacht, weißt du was, also es gibt einen Janukowitsch, der ist ein schlechter Führer, wir können mit dem aus der Seite der Macht sprechen, also wir können unsere Vorschläge machen, der akzeptiert das, der unterschreibt das, weil er dann als schwacher Politiker 2015 wiedergewählt wird. Und das ist für uns, für Europa sozusagen, eine ganz gute Position. Deswegen können wir unsere Macht ausspielen gegenüber Janukowitsch, weil er unbedingt das unterschreiben wird, weil er erneut gewählt worden ist. Also ich glaube, man hat diese Situation gar nicht richtig eingeschätzt.
Ja.
Das war der Grundfehler. Also mit Janukowitsch ist ja sozusagen eine sehr interessante Persönlichkeit, sagen wir mal. Und ja, das ist natürlich eine Tragödie für die Ukraine, dass er 2010 gewählt worden ist. Ich weiß aber nicht, also, ob es mit Timoschenko besser wäre. Weiß gar nicht. Aber trotzdem, Janukowitsch ist natürlich eine nationale Tragödie der Ukraine, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, der Westen hat sich vielleicht darüber gar nicht nachgedacht. Also man hat gedacht, sie ist ein Präsident, der demokratisch gewählt worden ist, der Legitimation hat, sozusagen. Wir können unsere Macht ausspielen. Wir machen das so, wie wer will. Und man hat die Ukraine so verspielt. Also, weißt du was, Mitte November könnte man gar nicht vorstellen, dass so etwas in der Ukraine möglich ist. Gar nicht. Also ich bin, weißt du was, ich bin kurz vor der Start der Maidan-Revolution am 16. oder am 17. November aus Kiew abgereist. Und das war so wahnsinnig friedlich. Das war so toll. Also ich hatte eine kleine Dienstreise zum Spiel Ukraine-Frankreich. Mhm. Die Ukraine hat mit 2-0 gewonnen. Das war ein wirklich wahnsinniges Spiel. Ich habe diese Einheit der Ukraine gesehen, hat mich sehr gefreut. Und als ich nach Hause zurückgekehrt bin, dann begann ja diese große Schlacht in wenigen Tagen. Das war nicht vorauszusehen. Diese ganze, sag ich mal ganz ehrlich, Scheiße, die danach passiert ist. Damit hat auch die Europa nicht gerechnet. Ich glaube, dass damit auch Russland nicht gerechnet hat. Aber ja, ich darf das nicht voraussehen. Mhm. Aber die großen europäische und Weltpolitiker haben diesen Recht nicht. Die müssen diese Situation einkalkulieren. Natürlich übertreibe ich ein bisschen, weil für mich Ukraine mein Land ist.
Ja.
Und ich glaube, und man kann ja sagen, ja, dass die Ukraine, ja, wenn ich drüber spreche, dann kann man sagen, ja, dass für mich die Ukraine das Zentrum der Welt ist und so weiter.
Ja.
Ja, aber untertreiben darf man auch nicht. Weil, wie ich gesagt habe, Ukraine, das ist ein Land mit 45 Millionen Bevölkerung in der Mitte Europas, im Zentrum Europas, geopolitisch immer eine wahnsinnig starke Rolle gespielt, auch wenn das Land selbst immer schwach war. Deswegen ist es auch für Deutschland, auch für die Leute in Deutschland, viel wichtiger, als sie eigentlich denken. Vor allem auch, weil die Ukraine ja nah an Deutschland ist. Das ist eigentlich nur Polen, die uns trennt.
Ja.
Deswegen.
Du beobachtest ja wahrscheinlich auch die deutschen Medien ein wenig.
Ja.
Welches deutsche Medium berichtet am besten? Also so, dass ich mich auch weiterhin gut auf dem Laufenden halten kann.
Die ganzen deutschen Medien haben natürlich ein großes Problem der Vereinfachung. Also seit dem Beginn der Maidan-Revolution gab es Dinge, die mir nicht ganz gefallen haben, vor allem die Rolle von Klitschko zum Beispiel. Also man hat ihn als richtigen Oppositionsführer gestellt, was für mich ganz, ganz normal ist, weil ich weiß, welchen Stellenwert Klitschko in Deutschland hat. Mhm. Aber hat man auch verpasst, ja, dass die Idee der Volksrevolution zu zeigen, weil die Opposition hat damals wirklich keine Rolle gespielt. Das war wichtig und das hat man nicht wieder gespiegelt. Welches deutsche Medium? Ja, okay, was ich persönlich zur Ukraine aus Deutschland lese, das ist erstmal Spiegel Online. Gibt's relativ gute, relativ interessante Kommentare. Auch Süddeutsche Zeitung ist nicht schlecht. Und ich würde insgesamt, ja, vielleicht wirst du dich wundern, aber ARD, also das Erste, würde ich auch empfehlen, weil ich die Arbeit der Kollegin Ina Ruck, das ist die Leiterin der Hauptstadtstudio in Moskau, der unglaublich hoch schätze. Also sie macht eine richtig gute Arbeit. Ihre Redaktion arbeitet in diesem Zusammenhang sehr gut. Also, und auch vielleicht die Welt. Also das sind vier deutsche Medien, die ich ja empfohlen hätte, sozusagen. Also das Thema ist eigentlich unerschöpflich,
ja,
weil das ein sehr, sehr schwieriges geopolitisches Thema ist und ein ganz wichtiges. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass es sich irgendwie beruhigt, weil ich habe natürlich Angst von das, was nach dem Referendum passieren kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich morgen wählen gehe oder nicht. Das ist eine gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das Gefühl habe, dass das Ergebnis schon feststeht. Ich rechne mit über 70% für Russland.
Denkst du, dass die Wahl sauber ablaufen wird?
Nein.
Auch nicht.
Also weißt du was? Ich glaube, es ist praktisch und auch theoretisch unmöglich, in 9 oder in 10 Tagen eine demokratische und faire Volksabstimmung zu organisieren. Mhm. Das finde ich wirklich unmöglich. Deswegen ist für mich diese Wahl natürlich eine Farce. Das ist sehr schade eigentlich, vor allem weil ich davon überzeugt bin, dass eine demokratische Abstimmung einen Ergebnis gebracht hätte, das auch ja das also das wäre auch ein Ergebnis für Russland. Nicht mit 72 oder 73%, wie ich glaube, aber mit 60, glaube ich. Man könnte das fairer machen. Man könnte das einfach fair machen.
Ja.
Deswegen, das ist, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ja das Ergebnis feststeht. Ich habe fest das Gefühl. Deswegen, ja, weiß gar nicht, ob ich wählen gehe oder nicht, weil ja, das ist vor allem dieses Referendum ist nicht legitim. Sowohl ukrainisch rechtlich sozusagen als auch völkerrechtlich einen unlegitimen Referendum zu boykottieren, das ist eine normale Idee, glaube ich.
Aber dann also, werden es auf jeden Fall 70%, wenn du nicht hingehst, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob es hingibt. Also ich glaube, ich entscheide morgen nach Bauchgefühl. Es gibt natürlich ja, man will jede Möglichkeit nutzen, die Situation irgendwie zu ändern. Aber ich weiß natürlich, wie das ausgeht. Deswegen schwer zu sagen, ob ich das mache.
Wir werden sehen und im Zweifelsfall wieder miteinander sprechen. Dennis, ich danke dir.
Ja, ich danke dir auch, Holger. Danke für dein Interesse für die Ukraine.